Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, heute im Nachrichtenstudio Juraj Gigac.
Nachrichten.
Kroatischer Parlamentschef in Bratislava. Fragen zum Tempo der EU-Erweiterung. Außenminister Blanár in Finnland und Schweden. Der slowakische Staatspräsident Peter Pellegrini bekräftigte am Donnerstag beim Treffen mit dem kroatischen Parlamentspräsidenten Gordan Jandroković die Wichtigkeit der Aufnahme der Westbalkanländer in die EU. Es sei die EU, die diesen Prozess verzögere. Beide besprachen auch die wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit, insbesondere die Rolle der Erdölpipeline Adria bei der Versorgung der Slowakei. Ähnliche Themen dominierten auch das Gespräch Jandrokovics mit seinem slowakischen Amtskollegen Richard Raschi. Am Donnerstag hat der slowakische Ministerpräsident Robert Fico auf den Vorstoß des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz hinsichtlich des Angebots einer assoziierten EU-Mitgliedschaft ohne Stimmrecht für die Ukraine reagiert. Fico zufolge sei dies keine gute Idee, denn beim EU-Beitritt müsse man in einem langjährigen Prozess alle Bedingungen erfüllen. Stattdessen sollte die EU Albanien, Montenegro und Serbien aufnehmen. Am Mittwoch sagte Niklas Herbst, Leiter der CDU-CSU-Delegation in der EVP-Fraktion des Europäischen Parlaments, dass Deutschland Interesse an guten Beziehungen mit der Slowakei habe. Es sei aber Herr Fico, der beschlossen habe, wer seine Verbündeten seien, reagierte auf die Frage nach der Wahrnehmung von Robert Ficos Besuchen bei Putin durch Friedrich Merz. Der slowakische Außenminister Juraj Blanár hat am Donnerstag seine Finnlandreise fortgesetzt und in der Stadt Tampere ein slowakisches Honorarkonsulat eröffnet. Dieses soll vor allem wirtschaftliche Diplomatie pflegen. In diesem Zusammenhang traf sich Blanár in Tampere auch mit den Vertreterinnen und Vertretern der finnischen Handelskammer und einiger akademischer Einrichtungen. Am Freitag nimmt Blanár am Treffen der NATO-Außenminister im schwedischen Helsingborg teil. Im Vorfeld unterstrich er die Wichtigkeit einer gesteigerten Verantwortung Europas für die Sicherheit. Am Samstag schließen sich über 130 Museen und Galerien in der Slowakei zum 22. Mal der gesamteuropäischen Initiative La Nuit Européenne des Musées an. Das detaillierte Programm der Lange Nacht der Museen und Galerien ist entweder auf der Webseite nmag.sk oder auf den Webseiten einzelner Institutionen zu finden. Die westslowakische Kurstadt Pirštiny hat am Mittwoch mitgeteilt, 275.000 Euro aus einem Förderprogramm des Kulturministeriums erhalten zu haben, um die maroden Pfeiler der Kolonnadenbrücke zu sanieren. Die Fußgängerbrücke über den Fluss Vág, die die eigentliche Stadt mit der Kurinsel verbindet, wurde Mitte Oktober wegen statischer Probleme gesperrt. Das funktionalistische Bauwerk des slowakischen Architekten Emil Beluš aus dem Jahr 1933 gilt als eines der Symbole der Stadt. Wann genau die anspruchsvolle Sanierung beginnt, hat die Stadtverwaltung noch nicht bekannt gegeben. Der Überbau des Nationalkulturdenkmals wurde erst zwischen 2019 und 2021 für 1,5 Millionen Euro instand gesetzt. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Ende Januar 2026 hat der slowakische Finanzminister Ladislav Kamenický nach einem Bericht des Internationalen Währungsfonds über die Lage der hiesigen Wirtschaft wachstumsfördernde Maßnahmen angekündigt. Anfang Februar 2026 hatte Staatspräsident Peter Pellegrini es begrüßt, dass nach schmerzhaften Maßnahmen zur Sanierung der wachsenden Verschuldung nun Vorkehrungen geplant seien, die die Wirtschaft ankurbeln. Laut Ministerpräsident Robert Fico sollte das Maßnahmenpaket der Wirtschaftsministerin Denisa Sakova Ende März vorliegen. Trotz Ficos Ankündigungen vom 15. Mai, dass das Paket geschnürt sei, tauchte es im Programm der Kabinettssitzung am Mittwoch nicht auf. Sportminister Rudolf Holiak sagte bei seiner Ankunft im Amt, er wisse nicht, was verhandelt werde. Am Vortag beschwerten sich die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, die annoncierten 54 Vorschläge seien nicht mit ihnen besprochen worden. Die Chefin der Gewerkschaftskonföderation, Monika Olerova, sagte: Wir lehnen es ab, dass die Regierung wachstumsfördernde Maßnahmen ohne einen vorgeschalteten Sozialdialog mit den Gewerkschaften und den Arbeitgebern verhandelt. Ich nehme an, dass es die Regierung doch noch machen wird. Rastislav Machunka, Präsident der Arbeitgeberassoziation, ergänzte: Wir befürchten, dass das Material viel zu schnell und unter Zeitnot verhandelt wird, so dass es mehrere legislative Fehler enthalten kann. Am Tag der Sitzung sagte Arbeitsminister Erik Tomáš Medien gegenüber, dass der Maßnahmenkatalog von Premierminister Fico am Vortag an die Sozialpartner versendet wurde. Stefan Kisch, Mitglied des Finanzausschusses für die Oppositionelle Progressive Slowensko, hält das für eine Ausrede und sieht den wahren Grund der Aufschiebung im Koalitionsstreit. Dem Vizevorsitzenden des Ausschusses für die Oppositionelle SAS, Marian Viskupic, zufolge sei die Regierung nur mit Machtspielchen, Konflikten und sich selbst beschäftigt und könne der Wirtschaft nicht helfen. Nach der Kabinettssitzung informierte Wirtschaftsministerin Denisa Sakova darüber, dass zunächst Maßnahmen ohne Folgen für den Staatshaushalt eingeführt werden. Sie hat etliche Entbürokratisierungsschritte, zum Beispiel bei der Arbeitssicherheit, in Aussicht gestellt. Allerdings seien die Analysen, so wörtlich, noch nicht zur Gänze in finanzielle Analysen umgewandelt worden. In ihrer Frühjahrsprognose sieht die Europäische Kommission ein Andauern der Stagnation der stark exportorientierten slowakischen Wirtschaft vor. Der oberste Rechnungshof errechnete, dass der Staat im letzten Jahr bei der Mehrwertsteuer 11,5 Milliarden Euro einziehen wollte, aber nur 10,6 Milliarden eingezogen hat. Der Rat für verantwortliches Wirtschaften berichtet, dass die Regierung ihr ursprüngliches Konsolidierungsziel von einem 3%igen Haushaltsdefizit verworfen hat und neuerdings mit einem 4,2% Defizit gemessen am BIP rechnet.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und nun geht es weiter mit dem Magazinteil unserer Sendung Die Slowakei hautnah. An den Reglern sitzt heute Tonmeisterin Eva Medelska und am Mikrofon begrüßt sie Kerstin Jakubik. Wer sich ein wenig mit der Geschichte der Slowakei und ihrer Hauptstadt Bratislava auskennt, weiß sicher, dass hier in der Vergangenheit neben Slowakisch auch Ungarisch und Deutsch gesprochen wurde. Aber wie kam es eigentlich dazu? Auch darum soll es diesmal in unserer Sendung gehen. Außerdem wollen wir uns einem slowakischen Lyrikband widmen, der in deutscher Sprache erhältlich ist. Zu unserem Programm wünschen wir Ihnen angenehme Unterhaltung.
Unter der Lupe.
Wie sind eigentlich die Deutschen auf das Gebiet der heutigen slowakischen Hauptstadt Bratislava gelangt? Und stammt der frühere Name dieser Stadt eventuell von dem einstigen, aus Bayern stammenden Statthalter Boso ab? Mit diesen und vielen anderen Fragen im Zusammenhang mit dem multiethnischen Charakter des alten Pressburgs befasst sich Professor Juraj Šedivý vom Lehrstuhl für Archivwesen und Museologie der Philosophischen Fakultät an der Comenius-Universität Bratislava. Das Interesse von Professor Šedivý gilt den Deutschen und der deutschen Kultur, besonders im Mittelalter, auf dem Gebiet der heutigen Slowakei.
Ich habe keine Wurzeln aus der karpatendeutschen Milieu oder Umfeld, aber irgendwie, also wer im 20. Jahrhundert etwas erlebte von den Pressburger Familien, waren die jüdischen und deutschen Familien. Also ich sammle sozusagen etwas, was vergänglich ist, und das sind unsere Erinnerungen. Also ich mache Interviews mit den Zeitzeugen. Je älter, desto besser. Ich habe einmal mit einer 100-jährigen Slowakin gesprochen und habe sie über alle möglichen Ereignisse des 20. Jahrhunderts gefragt. Und sie hat immer gesagt, ja, Das habe ich nicht erlebt, weil ich unter dem Bett war oder weil ich bei der Mutti war oder weil bla bla. Und das, also dieses Luxus, konnten sich die jüdischen und deutschen Familien Pressburgs nicht leisten, weil sie einfach von dem Rat der Geschichte zerwälzt waren. Und diejenigen, die überlebt haben, haben meistens wirklich so Erfolgsgeschichten hinter sich. Also zum Beispiel jetzt beim Vortrag habe ich Hugo Portisch gezeigt, einer der bekanntesten ORF-Redakteure, also ihrer Kollegin sozusagen, und der war aus Pressburg.
Bis zu diesen Ereignissen aus jüngster Vergangenheit durchlebten die Deutschen auf dem Gebiet der heutigen Slowakei eine turbulente Geschichte, die Juraj Šedivý in seinem Vortrag sehr anschaulich und humorvoll beschreibt. Wie er erklärt, unterscheidet man bei der deutschen Präsenz hier auf dem Stadtgebiet von Bratislava drei Stufen.
In den ersten 6 Jahrhunderten unserer Zeichenrechnung kann man von der Präsenz der Germanen sprechen. Also die ersten 4 Jahrhunderten haben sich hier Quaden angesiedelt und dann haben sie die Goten gewechselt, später Langobarden, die hier die letzten Germanen bis ungefähr 568 sich angesiedelt haben. Aber auch später, einige von diesen Leuten haben hier überlebt, haben vielleicht ihre Identität gewechselt. Ich weiß nicht, ob die Sprache, jedenfalls die materielle Kultur, haben sie sich beibehalten. Dieselben Bräuche und denselben Schmuck zum Beispiel auch in nächsten Jahrhunderten, also im 7., vielleicht sogar im 8. Jahrhundert. Dann ungefähr bis 11. Jahrhundert, also 7. bis 11. Jahrhundert, kann man von bayerischer Präsenz hier sprechen, also bayerische Magnaten oder, wie würde ich sagen, so obere Schichten haben sich für dieses Gebiet interessiert, haben ihre Töchter an die Herrscher oder Führer dieser slawischen Stammesherzogtümer verheiratet und die sollten als femine suadentes, also als überzeugende Frauen, Frauen, die ihre Männer zum Christentum überzeugt haben, funktionieren und zugleich sollten sie als Berater und unsere Frauen im Osten sozusagen funktionieren. Und dann im 11. und 12. Jahrhundert kamen hierher Leute wieder mit diesen Frauen, mit zum Beispiel Stefans Frau. Stefan I., der erste Herrscher Ungarns, hatte auch eine Gemahlin aus Bayern, aus Regensburg. Und mit ihr kamen natürlich nicht nur irgendwelche Kammerdienerinnen, sondern auch Kaufleute, Handwerker und vor allem also auch nicht wenige Soldaten. Und auf diese Soldaten stützte sich gerade Stefan in seinem Kampf gegen das alte normannische Ungarentum, was ein bisschen paradox ist. Und einer von diesen Soldaten hieß Boso. Und ich denke, das ist der Eponymgebende, also der, der den Namen dieser Stadt gegeben hat, nämlich außer Pressburg hat diese Stadt auch den ungarischen und lateinischen Namen Boson. Boson, und der stammt aus dem Namen dieses Soldaten oder Ritter, besser gesagt, der Boso hieß. Und hier im 11. Jahrhundert wahrscheinlich die Burg für Stefan bewachte.
Die Deutschen trugen aber nicht nur zur Namensgebung, sondern auch maßgeblich zur Stadtentwicklung von Bratislava bei.
Aber der größte Schub der deutschsprachigen Bewohner kam hierher im 13. und in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, also bis zu der großen Pestwelle 1348 und 49. Danach sank es ein bisschen, aber trotzdem kamen einzelne Familien hierher, wieder noch im Spätmittelalter, auch in der Zeit der osmanischen Kämpfe im 16. und 17. Jahrhundert und natürlich auch in der Zeit, als wir in der gemeinsamen Habsburger Monarchie gewesen sind, also aus Österreich stammende Amtsleute, Offiziere zum Beispiel, Kaufleute, und natürlich das sank ein bisschen nach der Mitte des 19. Jahrhunderts. Also mit dem österreichisch-ungarischen Ausgleich 1867 begann langsam eine immer stärkere Magyarisierung. Die Slowaken beklagen sich auf die Magyarisierung, dass wir ungarisiert waren. Aber das stimmt nicht. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, die Zahl der Slowaken in Pressburg änderte sich eigentlich nicht. Die waren immer um 15-16%. Umgekehrt, die Deutschsprachigen sanken von ungefähr 80% um 1850 auf nur knapp etwas über 34% oder so, um 40% um 1910, und nur um 1% weniger gab es schon die Ungarn. Also die stiegen von 15 auf fast dieselbe Zahl wie also Deutsche. Und das änderte sich natürlich auch während der ersten tschechoslowakischen Republik, also in der Zwischenkriegszeit, wann eine Tschechoslowakisierung kam. Also das war der Höhepunkt der Mehrsprachigkeit der Stadt. Also in der Stadt war es wirklich notwendig, dass man dreisprachig gewesen ist.
Damals konnte man bei den Ämtern alles in drei Sprachen erledigen, also in Deutsch, Ungarisch oder Slowakisch. Jemand, der deutschsprachig war, konnte also problemlos auf Deutsch Anträge stellen, heiraten oder auch die deutsche Messe besuchen.
Das änderte sich leider dann 1945 mit den zuerst Evakuierung und dann mit der Vertreibung der Deutschen. Also um Pressburg waren drei Sammellager, von denen die deutschsprachigen Familien, vor allem wohlhabendere, die schönere Wohnungen oder schönere Villas hatten, waren als erste dann nach Österreich oder nach Deutschland transportiert.
Gerade die Geschichten dieser Vertriebenen und ihrer Nachfahren sind ein weiterer Bereich, mit dem sich Professor Juraj Šedivý intensiv befasst.
Ich sammle einfach etwas, was verschwindet, und das sind Erinnerungen. Und ich mache Interviews mit diesen Zeitzeugen, sowohl jüdischen als auch deutschen, teilweise ungarische oder slowakische, mir ist es egal. Und mich interessiert, wie die Leute damals in den 30er, 40er Jahren einfach gelebt haben. Viele sprechen von einem wirklich gemütlichen Miteinander, mit Problemen, ohne. Für mich ist sehr interessant, wie sich die Menschen einfach in diesen dramatischen Situationen, als man die Tschechen 39 vertrieben hat, als man die Juden 42 vertrieben hat, als man die Deutsche 45 vertrieben hat, als man die Slowaken, die Bourgeois-Slowaken 1948 bis 52 vertrieben hat. Das waren wirklich Slowaken, die hier gelebt haben und von anderen Slowaken irgendwo nach Norden oder Osten einfach vertrieben worden sind, nur weil man ihre Wohnungen haben wollte. Das war die sogenannte Aktion B, wie Bitti, also die Wohnungen. Also die Stadt hat wirklich massiv ihre Bewohner verloren.
Viele seiner Aufzeichnungen, Interviews und sonstigen Unterlagen zu den Vertriebenen und ihren Geschichten, aber auch jede Menge anderes historisches Material kann man im Internet finden, wo Professor Šedivý bereits seit 2013 zusammen mit Experten von insgesamt drei slowakischen Universitäten eine Art elektronisches Gedächtnisportal aufbaut.
Auf www.pammap. PAM wie Pamet, Gedächtnis, und MAP wie Karte, Mappa, also pammap.sk, kann man sich das anschauen. Man kann einzelne Bilder von der Stadt aus dem 19. und 20. Jahrhundert anschauen. Das ist nach Straßen geordnet, also Sie können sich nur das Haus in Ihrer Straße anschauen, wie es damals ausgeschaut hat. Man kann sich anhören, was die Leute alles erlebt haben. Das sind wirklich Romane, ganze Romane. PAMMAP war ursprünglich nur ein Pressburger Projekt, aber jetzt ist es ein Projekt für die ganze Slowakei. Also falls uns die Leute hören, die aus Slowakei kommen, egal ob sie geflüchtet sind oder vertrieben oder ob sie während des Kommunismus emigriert haben, wir sammeln gerade ihre Erinnerungen und auf www.pammap.sk gibt es auch Kontakte, zum Beispiel zu mir, Juraj Šedivý. Wenn Sie mir eine E-Mail schreiben, dann würden wir sehr gerne auch Ihre Erinnerungen aufnehmen oder zum Beispiel wir helfen mit der Digitalisierung. Es gibt Nachlässe, die Leute wissen nicht, was sie damit machen sollen. Es ist irgendwo auf dem Dach oder irgendwo in der Garage in zwei alten Koffern. Ich bin aus dem Lehrstuhl für Archivwesen, also wir organisieren das Ganze, machen damit eine Ordnung und dann digitalisieren wir alles. Die Originale geben wir dann den Besitzern zurück mit den hochwertigen Digitalisaten. Das machen wir alles umsonst. Und kleinere Derivate in kleiner Qualität kommen dann auf dieses Gedächtnisportal, damit die Erinnerungen an die einst Pressburger Familie in Pressburg überleben und den neuen Pressburgern von dem Leben damals erzählen.
Kulturspiegel.
Im vergangenen Jahr erschienen mit Unterstützung des Förderprogramms Slolia des slowakischen Literaturzentrums insgesamt 76 Bücher slowakischer Autorinnen und Autoren in 20 verschiedenen Sprachen. 8 Titel wurden ins Deutsche übersetzt, auch die slowakisch-deutsche Anthologie Junge Lyrik aus der Slowakei, die Ende letzten Jahres erschienen ist. Wie es zur Entstehung dieses Buches kam, fragten wir den Herausgeber Michal Talo.
Initiator war der Verlag Danube Books selbst, der sich anschließend an die Auslandsabteilung des slowakischen Literaturzentrums gewendet hatte. Dort überlegte man daraufhin, an wen man sich wenden könnte, wer einen Überblick über die jüngere slowakische Gegenwartspoesie hat. Man kam zu dem Schluss, dass es am besten wäre, wenn es jemand wäre, der selbst ein Bestandteil der jüngeren slowakischen Poesie ist. Ich hatte dabei eine etwas vorteilhaftere Position, weil ich selbst als Dichter begonnen habe, aber schon seit einigen Jahren keine Poesie mehr schreibe. Dafür lese ich sie aber gern. Und so erschien ich dem slowakischen Literaturzentrum als geeigneter Kandidat für die Funktion des Herausgebers einer solchen Anthologie.
Also wurde Michal Talo dem Verlag als möglicher Herausgeber für die Anthologie vorgeschlagen, man kam in Kontakt und die Arbeit konnte beginnen. Insgesamt dauerte der Entstehungsprozess dieses Werks ungefähr 2 Jahre. Interessant ist, dass die Initiative dazu von Seiten eines deutschen Verlagshauses ausging.
Dieser Verlag Danube Books orientiert sich auch auf Übersetzungsliteratur aus der Mittel- und osteuropäischen Region. Unter anderem sind dort auch mehrere slowakische Werke der Prosa in deutscher Sprache erschienen. Zuletzt war es die Novelle »Dieses Zimmer kann man nicht essen« von Nicole Hochholzerowa, die, so glaube ich, gerade sehr bei der deutschen Leserschaft resoniert. Gleichzeitig gibt es bei diesem Verlag auch die Edition Textfluss, die sich auf Gegenwartslyrik spezialisiert und in deren Rahmen bereits mehrere Anthologien aus anderen Sprachen erschienen sind, soweit ich weiß. Und so erscheint es nur logisch, dass der Verlag auch einen Blick auf die slowakische Gegenwartslyrik geworfen hat. Gleichzeitig fiel aber meiner Ansicht nach auch die Tatsache ins Gewicht, die auch bei der Präsentation im Haus der Poesie in Berlin zur Sprache kam, nämlich, dass die slowakische Gegenwartslyrik in repräsentativen Anthologien in der deutschsprachigen Umgebung gar nicht vorkommt.
Die letzten Anthologien sind nämlich laut Michal Talo noch zu Zeiten der Tschechoslowakei in den 1990er Jahren erschienen und seither gab es keine komplexere Zusammenstellung dessen, was aktuell an slowakischer Lyrik verfasst wird. Und somit kam dieses neue Werk gerade recht. Nach Vorgaben des Verlags sollte die Anthologie zwischen 10 und 15 Autorinnen und Autoren umfassen. Am Ende entschied sich Michal Talo für die goldene Mitte und präsentiert dem Publikum 13 Lyriker in slowakischer und deutscher Sprache. Doch was genau finden wir nun im Buch und welcher Autor oder welche Autorin mag er selbst am liebsten?
Ich werde nicht verraten, was mir am besten gefällt, denn als Herausgeber stehe ich hinter allem, was das Buch enthält. Ich denke, dass alles, was man dort findet, hochwertig ist. Außerdem hätte ich Bedenken, die Menschen zu beeinflussen, wenn ich meine persönlichen Präferenzen preisgeben würde. Meiner Meinung nach kann in dieser Anthologie jeder etwas für sich finden, denn es ist wirklich das gesamte Spektrum enthalten. Von den Namen, die heute resonieren, nenne ich beispielsweise Dominika Moravtschikova, Juliana Sokolova oder auch Anna Sirdik, die dadurch von Interesse ist, weil sie ursprünglich eine Geflüchtete aus der Ukraine ist. Sie hatte zuerst in der Slowakei studiert und später, nach der Invasion, kehrte sie hierher zurück. Sie schreibt zweisprachige Gedichte auf Ukrainisch und Slowakisch, die sich in gewisser Weise ergänzen und kommunizieren. Sie ähneln sich und dann auch wieder nicht und vermitteln damit die Fluchterfahrung und die Existenz zwischen zwei Sprachen und zwei Nationalitäten.
Interessant ist auch die Poesie von Lisa Gennert, hinter der kein Mensch, sondern ein neuronales Netzwerk steckt. Ein Projekt, das Michael Tallo seinen eigenen Worten zufolge heute vielleicht gar nicht mehr in die Anthologie aufnehmen würde.
Pre mňa je tá Lisa Gennert aj s odstupom času v istom zmysle kronikou.
Für mich ist Lisa Gennert auch mit einigem zeitlichen Abstand in gewissem Sinne eine Chronik der Beziehung zwischen Literatur und KI und wie rapide sich diese im Laufe der Jahre verändert hat. Ich erinnere mich noch an die Texte, die sie am Anfang generiert hatte. Da war noch ganz offensichtlich, dass sie nicht von einem Menschen geschrieben wurden. Doch schon im Buch, einige Jahre später, sind einige Gedichte nicht mehr vom menschlichen Schreiben zu unterscheiden. Und heute stehen wir vor dem genau umgekehrten Problem. Also wir bemühen uns nicht mehr darum, mit Hilfe der KI Literatur zu erschaffen, die der menschlichen näher kommt, sondern darum, das, was von Menschenhand geschrieben wurde, von dem zu unterscheiden, was die KI generiert. Das wird immer mehr zum Problem.
Ob es wünschenswert ist, dass die künstliche Intelligenz diesen Kreativprozess des Menschen übernimmt und uns immer neue Varianten von bereits existierender Kunst präsentiert, darüber werden sicher noch viele Debatten geführt werden. In der neuesten Anthologie Junge Lyrik aus der Slowakei überwiegt aber immer noch die menschliche Kreativität. Wer also mehr darüber erfahren will, was es in den letzten Jahren in der Lyrikszene der Slowakei Neues gab, der wird in diesem Werk garantiert fündig. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Tonmeisterin Eva Medelska und Redakteurin Kerstin Jakubik verabschieden sich von Ihnen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören, do počutia.
Unsere Adresse? Radio Slowakei International, STVR, Mitna 1, PO Box 55, in 81755 Bratislava, Slowakei, Webseite rsi.sk, E-Mail rsi-german@stvr.sk.
Okay.